Das Thema heute Morgen lautet «Ein Anfang in Trümmern». Es ist das Predigtthema heute Morgen im Rahmen von dieser Serie aus dem Buch Nehemia, «Ein Anfang in Trümmern». Wo nichts mehr ist, wo Resignation herrscht, wo Scham ist, wo vieles am Boden liegt, Mutlosigkeit. Dort fängt Gott neu an. Auf dem Trümmerhaufen wächst eine neue Vision. In der Zerstörtheit baut Gott neu auf. Das hat mich bewegt und hat mich doch auch gefreut. Ich sehe das auch. Das ist jetzt eine Prophetie, oder? Ich habe die Predigerreihe geplant, vor der Sommerpause, mit den Titeln dann noch, also im Juni und so. Und jetzt kommt das Thema heute Morgen, wo wir konfrontiert sind mit Trümmern. Es ist nicht das Ende. Gott baut neu auf. Gott schickt einen Mann mit einer Vision. Gott schickt einen Mann, der sich nicht damit abgibt, dass die Trümmer, die Ruine bleibt und die Mauern kaputt sind, sondern er glaubt an einen Neuaufbau. Er glaubt, dass ein Neuaufbruch möglich ist. Gott schickt so einen Mann von weit her. Nehemia, ein Typus für Christus, Jesus, der weit herkommt, kann man so sagen, oder? Wo ist auch der Himmel, im Vater? Und er beugt sich ab und sieht Not auf dieser Welt bei seinen Kind und kommt und baut neu auf. Ein Müsterli sehen wir von Jesus im Leben von Nehemia. Die Kraft einer Vision. So ist ein bisschen die Überschrift über die Reihe. Und ich glaube, überzeugt, auch wir brauchen alle immer wieder so eine Schau, eine Vorstellung von etwas Zukünftigem, für das sich das Leben lohnt, für das sich das Schaffen lohnt, für das sich sogar das Leiden lohnt, für das, wo es sich lohnt, auch etwas auch zu verzichten, um das Ziel zu erreichen. Das brauchen wir alle. Wenn wir uns eingerichtet haben, so ist es gut und so soll es alles bleiben, da ist der Tod im Topf. Solange wir auf der Welt sind, sollen wir vorwärts bei uns bewegen. Auf ein höheres Ziel zu. Und das Beste kommt noch, sagt die Bibel ganz klar missverständlich. Die Heilwelt, die Wiederherstellung, wenn Jesus wieder wird kommen. Und in unserem Leben schon immer wieder Müsterli von Wiederherstellung, von Beispiel, wo das Reich Gottes durchbricht und wo Gottes Gnade heilig passiert. Wir in unserem Leben kennen eingerissene Mauern. Wie heute Morgen auch erwähnt im Reich Gottes, Niederlagen, Rückschläge. Und da dran zu bleiben mit einem Gott, der nicht aufgibt, dem alle Dinge möglich sind. Ein Gott, der einen Plan mit uns hat. Und uns möchte in den Plan mit ihnen nehmen. Dass wir uns auch Gottes Vision hängen, dass Gott uns ins Herz Vision gibt. Ein Ziel, eine Zukunft, etwas, wo wir sehen, dass wir verheißungsorientiert leben. Dass wir auf die Verheißung Gottes bauen und nicht problemorientiert dann einfach Schritt um Schritt gehen. Das ist ein grosses Thema da drin. Aber Nehemia nimmt uns mit und wir sehen in dieser Predigreihe so viele Aspekte. Wie es Theo schon erwähnt hat, wir stehen jetzt am Anfang von einem zweiten Semester, also schon mit drin, so Ende August. Und Ende von dem Semester ist Life on Stage. Und wir haben auch so ein Ziel, das ist eine Vision, die wir jetzt auch Erwartungen auch formulieren können. Und darüber hinaus geht es natürlich weiter. Es ist am Ende vom 19. Jahrhundert gewesen, da haben die zwei Brüder, White, der Wilbur und der Orville, die zwei, haben das Zeitalter von den Flugzeugen angekündigt, erklärt. Also motorbetriebene Flüger, die da können abheben und dass man kann anfangen zu fliegen, motorbetriebene. Es ist zwar dann noch 10 Jahre gegangen, voller Enttäuschungen, Experimente, die Bach abgegangen sind. Doch dann am Vormittag vom 17. Dezember 1903 hat der Orville White schließlich seinen ersten Flug können machen, absolvieren. Mit seiner Doppeldecker-Druckpropeller-Konstruktion ist er geflogen. 12 Sekunden lang ist er geflogen. 37 Meter weit ist er gekommen. Das sind etwa 10,2 Stundenkilometer, also kannst du im Rennen noch schneller sein. Aber er hat es doch immerhin geschafft, ein bisschen abzuheben. Nach so viel Kampf und Vorarbeit. Und dann ist es erst losgegangen. Und heute chatten so viele Meister wie in verrücktem Tempo um den Globus. Gell, Christoph? Ja, ein Anfang vom Flugzeugalter. Ein kleiner Anfang, aber eine Vision, die einen hartnäckig oder zwei Brüder verfolgt haben. Anfangs vom 20. Jahrhundert, der dynamische Unternehmer Henry Ford, ein Bauernsohn, der als Ingenieur sich betätigt hat, Dampfmaschinen, und dann hat er eben Auto angefangen zu bauen. Und er hat dort vor seiner ganzen Belegschaft verkündet, prophezeit: Ich will Auto produzieren, die für Menschen mit durchschnittlichem Einkommen erschwingbar sind, käuflich sind. Und alle haben ihn ausgelacht. Trotzdem hast du ein Auto gehabt, wie heute, wenn du ein eigenes Flugzeug hast, oder? Das waren die Vermögenden gewesen. Und 15 Jahre sind es gegangen. Und dann ist die Produktion angelaufen vom Ford T-Modell, wo in der ganzen Zeit der Produktion 15 Millionen T-Modelle produziert worden sind. Am Schluss mit einem Verkaufspreis von knapp $300. Hey, hat dann also einer gekauft. Ja, gell? Menschen, die eine Vision haben, es muss doch möglich sein. Es muss doch möglich sein. Eine andere Person, die einen kennen vielleicht, die haben live nie erlebt. Mit 40 Jahren mit seinen College-Kollegen zusammen, Gläubigen, haben sie gesagt, es muss doch möglich sein. Doch nicht nur so in Stubenversammlungen das Evangelium bringen, das ist so eine wichtige Botschaft. Ich möchte vor tausenden Leuten können predigen, von Jesus erzählen. Ich möchte ein Stadion können füllen. Die einen dann einfach als irgendwie hochmütig oder eingebildet. Der Billy Graham. In seinem Leben haben 210 Millionen Menschen ihn persönlich predigen gehört. Es gibt weitere Personen in der Geschichte, man könnte hier endlos fortsetzen. Martin Luther King 1963. Ich habe einen Traum, wo glaubte, dass es ein Ende gibt von der Rassendiskriminierung. Oder hier habe ich ein Bildchen, das solltet ihr eigentlich alle kennen. Der Karl von Roth in der Stadt Bern, Ende vom 20. Jahrhundert. Er, der glaubt hat, es muss doch wieder möglich sein, dass wir Kirchen haben, wo das Wort Gottes glaubt an die Bibel, und gesagt, mal, dass die glauben an die Geschichte. Das ist verlässlich, wo in der Kirche, in der Predigt eingeladen werden, zu Jesus zu kommen. Erweckliche Kirche. Dort mal zu Bern, ist nicht mehr viel von dem übrig geblieben in der Kirche. Und der Karl von Roth hat die erste FWG gegründet. Weltweit gibt es doch immerhin 500.000 Mitglieder von FWG. Und daneben ja so viele wunderbare andere Gemeindeverbände, die ganze Breite von der evangelikalen Christenheit, wo Jesus ins Zentrum nimmt und Umkehr predigt und das Wort als verlässliche Quelle nimmt. Ja, und dann vielleicht noch als Schluss. Gerade etwa circa vor 30 Jahren ein Samuel van der Maas, den haben auch schon kennengelernt, der dort in Embrach gewohnt hat, der seine Stube aufgetan hat und eingeladen hat zum Betten. Es muss doch möglich sein, eine Gemeinde, eine neue Gemeinde, eine erweckliche Gemeinde zu gründen, hier in Embrach. Was gehört jetzt dazu, zu dieser Vision? Was haben die Männer, die Personen, es gibt auch Frauen in der Missionskirchengeschichte, in der Weltgeschichte natürlich, wo Gott auch so etwas aufs Herz gelegt hat. Eine Vision. Was haben die gemeinsam? Die haben schon rausgehört. Was ist das Gemeinsame von denen? Es geht ja nicht um die Grösse vom Ziel, von der Vision. Aber von etwas bewegt sie, von einer Vorstellung, von einem Bild, das begeistert. Es ist das, was wir im Nehemia auch antreffen. Es ist einfach, dass die Unzufriedenheit, das Unglücklichsein über den Status quo. Es kann doch nicht sein, dass Autos nur für die oberen 10'000, für die reichen Eliten verfügbar ist. Dass das Transportmittel muss doch können vom Volk auch gebraucht werden. Oder zum Beispiel der Bill Heibels ist auch so ein Visionär. Es kann doch nicht sein, der junge Bill Heibels, es kann doch nicht sein, dass Chile langweilig ist und die Leute Ablöscher haben in Gottesdienst. Egal auch warum. Es muss doch möglich sein, dass wir Chile distanzierte Menschen in Gottesdienst rein können gewinnen. Es kann doch nicht sein, dass so viele der Chile rückkehren, nur wegen Formfragen oder Traditionen und sie verpassen das Evangelium. Und so ist das bei allen Visionäre, sie sind bewegt, sie suchen eine Möglichkeit von Verbesserung und verpeilen das Ziel an. Eine Vision entsteht in einer misslichen Situation, eine Vision wächst auf sogenannten Trümmern. Es kann doch nicht sein, es muss doch möglich sein. Und so gehen wir ins Buch Nehemia rein. Das war ein bisschen der Vorspann, so ein bisschen der Einstieg um die Thematik Vision, Kraft von einer Vision, wo wir dann immer auch darauf sprechen kommen in dieser Reihe. Nehemia Kapitel 1. Ich möchte die ersten vier Verse ein bisschen neuer anschauen und dann die letzten Abschnitte auch mit euch durchlesen, mit ein paar Ex-Daten oder Stichwörter, die uns weiter begleiten können, vor allem im Gebet. Nehemia 1. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes im Monat Kislei war ich in der königlichen Residenz Susa. Der Nehemia ist ein Kind von den deportierten Juden, die dort mal im Jahr 586 vor Christus, zur Zeit vom Babylonischen Reich, abgeführt worden sind. Babylonier Kaiserkönig hat Jerusalem zerstört, in Schutt und Asche gelegt und sie sind abgeführt worden, in Gefangenschaft, deportiert worden in verschiedene Bereiche, Länder. Und der Nehemia ist irgendwie so von seinen Eltern, den weiss, wo im Osten, auf die Welt gekommen und hat eine Anstellung gefunden, irgendwann einmal im Regierungsviertel. Auf jeden Fall hat er sich hoch können schaffen zum Mundschenk vom König, der Artaxerxes, der dort mal im Amt war. Er war sozusagen, kann man sagen, der Starkoch. Ja, Vertrauensperson für den König. Wie ein Bodyguard. Er hat nur das zulassen, was der König, für den König gut ist. Ein Vertrauter vom Artaxerxes. Und er war gut aufgehoben in der Königsresidenz. Ein sicherer Job. Ein Ansehen hatte er. Und trotzdem war der Nehemia offen, ansprechbar für die Situation in Jerusalem. Oder? Er hat sein Herz nicht verschlossen. Er ist in seinem Herz inne, hat er einfach eine Nähe gehabt zu Gottes Dimension, Gottes Anliegen. Wenn man doch Halt machen kann, du bist vielleicht auch gut eingerichtet. Du bist gut, wir sind alle gut eingerichtet. Viele von uns haben einen sicheren Job, ein gutes Einkommen, eine schöne Wohnung. Bei dir alles Paletti. Aber dort aussen ist eine grosse Not. Du wirst mit Not konfrontiert. Not im Reich Gottes oder wo auch immer. Jetzt ist die Frage, was machst du mit deinem schönen eingerichteten Zuhause, deinem Standard, den du dir aber aufgebaut hast? Ziehst die Rollläden ab, schottest dich ab, ich mag nicht, lass mich in Ruhe. Oder bist du ein wie der Nehemiah, der sich damit auseinandersetzt? Ich weiss, es ist schwierig und herausfordernd. Heute, Zitat von den Medien, die mit allem Möglichen konfrontiert sind. Man kann ja nicht alles drehen und bewegen und in allem nachtrauen, damit man richtig verstehen. Aber bist du im Herzen offen und sagst du, Herr, was mich soll betreffen, was du für mich meinst, da bin ich ganz offen. Ich möchte nicht einfach mein Aufbauten, meine Residenz so ablocken, Mauer bauen und meine Ruhe haben. Ich möchte Unruhe in mein Leben, darf Unruhe einkehren. Der Nehemia war so einer. Und da hat er Besuch bekommen. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, schilderte Nehemia, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Hat Besuch bekommen, weißt du, cool, oder? So schön, hey, wie geht's unserer Familie? Von wem weisst du etwas? Erzähl. Wie sind wir gut angereist? Wie hast du mich überhaupt gefunden? Und. Da ist austauscht worden. Und es ist auch einiges gegangen, oder? Der Hanani, das war einer, der ist schon früher zurückgekommen. Sind schon ein rechter Teil der Juden zurückgekehrt. Wir schreiben das Jahr 445 vor Christus. Also es hat bereits eine Zurückbewegung stattgefunden. Die Juden sind schon in Jerusalem gewesen, haben den Tempel mittlerweile aufgebaut, so ziemlich recht ganz aufgebaut, mit dem Esra, unter dem Esra. Sie haben ihre Häuser angefangen einrichten. Aber es ist mängs noch total im Argen gsi. Und Nehemia schreibt weiter, ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Denn Nehemia hat nachgefragt, nicht nur nach seiner Familie, Hanani, wie ist es du und Geschwister, die und die Eltern oder wie auch immer, sondern er hat nachgefragt, wie es seinen Landsleuten geht. Er hat nachgefragt, wie es den Bewohnern von Jerusalem geht. Er hat nachgefragt, nach denen, die die ganze Zeit wie Stellung gehalten haben, sind einige zurückgeblieben in dieser Zeit, die in Schutt und Asche gelebt haben. Wie ist der Zustand von Jerusalem? Das hat den Nehemia interessiert. Wie sieht es aus? Wie ist der Zustand von Jerusalem? Der Zustand von der Stadt von der Heissig, von der Verheissung. Wie ist der Zustand von der Stadt vom Zentrum von der Weltgeschichte? Der Stadt, die eine Schlüsselrolle hat in der ganzen Heilsgeschichte. Die Stadt, in der Stadt Gott Wohnung genommen hat. In der Stadt, aus der Stadt Weisung und Heilig und Zuspruch und Wegweisung, Kultur ausgeht, wo das Wort Gottes lebt, in der Stadt, wo Jesus dann auch das Heil verbracht hat, zukünftig, die Stadt der Verheißung, das war das Zentrum von Gottes Werk im Alten Testament. Wie geht es dieser Stadt? Da ist nicht nur austauscht worden über das schöne Ferienwetter, sondern hey, wie geht es im Glauben? Wie steht es? Wo ist Gott dran? Wir haben dann, ich als Jugendlicher habe ich einen Missionar kennt, wo ich dort mal ein bisschen zukam mit ihm, so ein Jugendlager, ein Missionar. So. Wir haben alle ehrfürchtig an dem Hut geschaut, mit seiner Andacht. Max hat er geheissen, ist jetzt schon recht alt, so. Ist jetzt etwa 80. Er ist noch unter uns, also lebt man, gell? Der Max, ja, der Max, oder? Wir haben ihn bewundert. Und der Max ist dann, mit Ehrfurcht kam von. Und hat dann so etwas zwischen ihnen können fragen. Joachim, wie geht's dir im Herr? Wie geht's dir im Herr? Oh, das war eine Frage, die einem gerade ein bisschen gemacht hat, oder so? Aber man kann sie auch anders stellen. Der Max hat es begriffen. Er hat nach dem Wichtigsten gefragt. Nicht nur nach dem Ferienwetter oder weiss was, wo er auch schön ist, sondern wie geht es dir im Glauben? Hey, sag, wie hast du es mit Jesus? Das ist die springende Frage. Wie geht es dir? Wie hast du es mit Jesus? Wie hast du es im Glauben? Wie hast du es? Wie geht es? Das ist die wichtige Frage. Wie stelle ich mir die Frage? Nach was erkundigen wir uns? Haben wir darauf geachtet, über was wir austauschen? Ja, man kann doch nicht mehr gerade so fromm noch über das reden und so. Wir haben ja gemeinsame Interessen schon auch. Aber das, was uns schlussendlich verbindet, letztlich nur das uns verbindet, ist Jesus, unsere Liebe zu Jesus und Jesu Liebe zu uns. Und es ist immer die Frage, wie wir das packen, wie wir in dem stehen, wie wir in dem verankert sind. Und da muss doch unsere dringliche Frage sein, nicht nur von mir als Pastor, der es zu wenig macht, sondern von uns allen, dass wir besorgt sind um unser gemeinsames Fundament voneinander. Hey, wie hast du es im Glauben? Wie geht es? Wo stehst du? Ja, ist ja schon besser gewesen. Ja, dass wir einander helfen, dass wir fragen nach den Mauern von unserem Glauben, nach dem Schutz, wie geht es unserer Gemeinde? Sie berichteten mir, die Menschen in Juda, die der Verschleppung gegangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Das war das Message gewesen. Nehemia erkundigt sich und hört das. Der Zustand von Jerusalem. Not und Schande. Die Mauer in Trümmern. Tor durch Feuer zerstört. Hey, seit über 100 Jahren ist die Stadt schutzlos. Ihr habt so eure Häusle wieder aufgebaut, aber sie sind schutzlos. Der Zustand von Gott, von der Gemeinde, von uns, sind wir schutzlos ausgeliefert. Bildet mir eine Mauer miteinander? Wie sieht es aus? Vielleicht war die Sommerferienzeit für dich so eine Phase, wo es ein bisschen bröckelt hat im Glauben. Oder wo Fenster von der Versuchung einfach aufgemacht worden sind. Du hast deinen Kopf rausgestreckt, vielleicht ein bisschen fest, weit rausgestreckt. Überhaupt hast du das aufgemacht. Vielleicht hast du erlebt, wie so ganz klammheimlich so eine Gleichgültigkeit sich eingeschlichen hat. Eigentlich die Liebe erkaltet ist. Die Leidenschaft verloren gegangen ist. Das Gebet ein bisschen gestorben ist. Wo Verwüstung geschehen ist. Wo einfach sagt, es ist schon besser gewesen. Trümmerteil, wir kennen sie. Wo der Feind wirklich einnimmt mit Gewalt. Oder eben auch ganz schleichend, wo manchmal fast gefährlich ist, wo man es nicht einmal merkt. Wie steht es bei dir? Wie stehen deine Glaubensmauern? Wie stehen unsere Mauern als Gemeinde? Bildet mir eine schützende Gemeinschaft? Oder lassen wir viele Lücken offen, wo Satan eingreifen kann? Wir haben es nicht in den Händen. Aber sind wir Gemeinde, die auch betet? Wo ich denke, das Wertvollste ist, was wir machen können. Um Schutz zu beten, dass wir Wächter sind in der Gemeinde. Darf Gott dich erreichen, den Punkt, dich berühren? Vielleicht bist du gut drauf, hast ganz stark, stärkende Zeit gehabt. Auch im Glauben, in den Ferien, weil du richtig dir Zeit nehmen können. Jetzt muss ich nicht arbeiten, jetzt habe ich Zeit nehmen mit Gott. Und so, da freue ich mich mit dir. Aber wie sieht es aus, wenn du mit Not von außen konfrontiert bist? Denn Nehemia, lesen wir, seine Reaktion, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Die erste Reaktion. Trümmerhaufen. Kaputt. Etwas ist kaputt gegangen, viel kaputt gegangen. Ich setzte mich nieder. Der Nehemia hat nicht mehr stehen müssen. Er hat sich abstützen, er musste Halt finden. Da ist noch nichts mehr gegangen. Jetzt musste er einfach mal absitzen. Und ich weinte. Ist das nicht die erste passende Reaktion? Geweint. Er war betroffen. weil er mit seinem Herzen näher war an Gottes Sache, hat ihn das darum unglaublich angegriffen. Auch. Darf ich fragen, wann hast du das letzte Mal geweint? Und wegen was? Frag dich als Mann, denn Nehemia hat geweint. Emotionen zulassen. Einfach mal laufen lassen. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Oder das war der Start von Gottes Aktion, von Gottes Projekt mit in Jerusalem, mit dem Muraufbau. Der Jeremia hat sich betroffen machen lassen, er hat trauert, er hat gefastet auch. Das wäre ein extra Thema: Fasten. Alles mal auf die Seite legen. Beschäftigung nicht mit Essen, für mich alles gut sein, also einfach mal. Und flehe den Gott vom Himmel an. Vielleicht ist das Fasten auch für dich dran. Ich kann jetzt das nicht ausführen, was Fasten beinhaltet. Nicht eine Leistung, kein Kuhhandel mit Gott. Sondern einfach, dass du selber auch zur Ruhe kommst und dich selber auch mit reinnimmst. Ganz oder mit anderen Verzicht. Vielleicht ist es Medienfasten. Vieles mal auf die Seite lassen, um diese Zeit für Gott zu geben. Um deinen Ernst zum Ausdruck zu geben im Anliegen. Lass dir das aufs Herz legen, was dort dran ist vielleicht. Vielleicht heute ganz neu. Und dann hat Nehemia gebetet. Ja, das ist das, was wir machen können. Das Gebet war der Anfang vom Aufbau. Ein Anfang in Trümmern. Und wie hat der Anfang ausgesehen? Betroffenheit. Gebet. Noch nicht die Vision. Die Vision ist in dem Gebet entstanden. Das ist ganz spannend. Wir lesen das Gebet miteinander. Und dann komme ich dann langsam zum Schluss. Ich betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, dein Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan, auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze Gottes missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten, gegeben hast. Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast, wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du gesagt, und sie sind ja trotzdem allem deine Diener, dein Volk, das du einst durch deine große Macht und mit deiner starken Hand aus Ägypten befreit hast. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Nehemia sehen wir eine Struktur im Gebet. Und ich kann uns, ich soll inspirieren, zu beten. Neu zu beten, jetzt nach der Sommerpause, vielleicht auch Pause im Betten, neu aufzustehen, zu beten. Für die Anliegen, die wir jetzt konfrontiert sind, auch heute Morgen. Erstens, Nehemia proklamiert Grösse und Treue Gottes. Darum haben wir auch geworshippet, lobpreist. Das bleibt, das gehört. Und das halten wir fest. Und lassen uns von dem immer wieder abholen, die Stimme. Er proklamiert Grösse und Treue. Gott, du Gott vom Himmel, du bist gross. Du verdienst alle Ehrfurcht. Du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund, zu denen, die dich lieben. Das halte ich fest. Und nachher geht er weiter, Der Nehemia als zweites bekennt seine Schuld. Wir bekennen die Sünden, die wir begangen haben. Wir haben Unrecht getan. Wir haben Schuld auf uns geladen. Auch ich, nicht Nehemia, ich stelle mich dazu, zu der Schuld. Auch ich bin nachlässig gewesen. Auch ich brauche deine Gnade. Ich bin kein Deut besser. Da geht es nicht um Finger zeigen, wer ist die Schuld in dieser und dieser Angelegenheit und warum hat er und wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Jesus sagt, wir sind alle von Gott ausgeliefert, seiner Gnade. Da verstummt man. Da versucht man nicht mehr einen Erklärungsversuch zu haben, sondern man wird still vor Gott. Auch mich an. Wir bekennen unsere Schuld als Zweites. Und dann erinnern wir uns als Drittes, den Nehemia, erinnert sich an Gottes Gnade und Güte. Da heisst es, Gott, du sagst, wenn wir zurückkehren, du wirst alles in Bewegung setzen, um uns zurückzuholen. Diese Erbarmen ist gross. Wir sind deine Diener, wir sind dein Volk. Wir gehören doch dir. Das ist das Dritte. In dem Gebet wird er da ruhig, da kommt er zur Ruhe. Da darf Frieden einkehren, bei allen ungelösten Fragen. Und dann kommt dann als Viertes, kommt jetzt ins Gebet. Herr, mach doch, erhör mein Flehen. Lass mich heute Erfolg haben. Was, von wem denn, redet er denn da, dass der König mir gnädig ist? Hä? Was bettest du? Ich meine, hat das mit dem König zu tun? Jerusalem? Und merken wir, im Gebet inne ist und seiner Flehe von Gott ist eine Vision gewachsen. Der Nehemia hat sein Herz geschenkt bekommen. Ich muss zum König. Ich brauche jetzt irgendwie ein offenes Ohr vom König, dass er mir gnädig ist. Ja, eben das, damit ich auf Jerusalem. Er ist nicht mehr ruhig gewesen. Er hat gesagt, jetzt müssen wir etwas machen. Das ist geboren im Gebet. Ein Anfang in Trümmern. Da ist Betroffenheit. Und dann ist das Gebet. Und im Gebet wächst die Vision. Keine Vision ohne Gebet, meine Lieben. Schon so viele Visionen und Vorstellungen, man hat angefangen und so weiter und dann gehofft, dass Gott oder bittet Gott das noch segnet und ist im Sand verlaufen. Nun muss es eine Vision, eine Schau schenken im Gebet. Man muss nicht gerade anfangen zu juffeln und zu tun, aber dass wir bei Gott zur Ruhe kommen und unsere eigenen Mauern wieder neu stärken, aufbauen. Und Gott wird uns brauchen als Gemeinde. Ich habe es zusammengefasst. An Anfang in Trümmern. Bleib erreichbar. Bleib empfänglich für das Reden vom Geist, was Gott dir sagt. Ich möchte mich erreichen lassen, betroffen. Ich möchte bereit sein, zu gehen. Die Not der Menschen um mich herum. Ich will mich nicht daran gewöhnen, dass Leute verloren gehen. Frag nach, erkundige dich, wie steht es mit dir und Jesus? Wie hast du es? Haben wir den Mut? Kleingruppen sind für das super Gefäß. Aber es soll nicht nur bei der Kleingruppe bleiben. Das ist auch heute der Moment, wo du merkst, die und die Person zu fragen. Lass dich berühren und bete. Beten können wir immer. Beten ist auch das Einfachste. Wir müssen kein Problem lösen. Warum beten wir so wenig? Das Gebet ist der Anfang von Erweckung. Es bestätigt uns die Weltmission, die Erweckungsgeschichte. Und Gott will anscheinend, dass wir beten, vielmehr für uns selber auch. Da drin bleibt das Geheimnis. Lasst euch ein, auch in dem neuen Semester die Zeit zu nutzen. Wir in der Gebetswoche noch kurz ankünden wir. Und im Gebet inne gehen wir nach dem proklamieren. Selber bekennen. Erinnern. Dürft Gott erinnern, dürft mit ihm fighten. Herr, du hast gesagt, ich stand, ich beharre auf dem. Und dann bitte. So möchten wir auch jetzt mit dem Gebet abschliessen. Und damit wir auch mit Gebet immer neu starten, unsere Sachen, können wir doch führen und übernehmen dann werden beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass bei allem Schmerz, bei allen Trümmern in unserem Leben, in deinem Reich, dass du nicht stehen bleibst, sondern uns an der Hand nimmst. Und Jesus, in unserer Betroffenheit von heute Morgen, von Nachrichten, die uns ins Herz gehen, möchten wir, mit dem möchten wir ins Gebet gehen. Und gerade Not lehrt beten, lehrt uns neu beten. Lass uns neu betroffen machen, dass wir auch Emotionen zulassen, wo wir so, gerade auch wir als Männer, so gebig irgendwie schubladisiert haben oder weggesteckt haben. Wir möchten ganzheitlich uns mitnehmen lassen in deinen Auftrag. Mach uns bereit, auch unseren schönen Posten zu verlassen, den wir uns eingerichtet haben. Und dort am Platz vor Ort und Stelle zu sein, wo du uns möchtest haben. Danke, Jesus, dass du der Gott der Vision bist, der Gott der Ziel, der Gott vom Paradies, von der Wiederherstellung. Wir folgen dir. Amen.